Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Wenn man beim Arzt eine Diagnose erhält, dann ist es ein bisschen wie ein Etikett. Ab sofort ist man Asthma-Patient, hat Brustkrebs oder leidet an hohem Blutdruck. Doch bedeutet eine Diagnose eigentlich immer, dass man tatsächlich krank ist? Nein. Immer mehr Experten sagen, dass die Diagnoseetiketten allzu freizügig verteilt werden und viele Menschen, die eine Diagnose erhalten, gar nicht krank sind. In der kommenden halben Stunde möchte ich mit zwei Experten das Problem der sogenannten Überdiagnostik in der Medizin erörtern. Im Studio sind Nicolas Rodondi, Chefarzt und Leiter der Poliklinik am Inselspital in Bern, und Klaus Eichler, ebenfalls Mediziner und spezialisiert auf Gesundheitsökonomie an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie hören Kontext mit Odette Frey. Nicolas Rodondi, können Sie uns an einigen konkreten Beispielen erklären, was das so für Diagnosen sind, die man zu häufig kriegt als Patient?
Ein gutes Beispiel ist die Diagnose von Krebs. Früher hatte man Krebs nur, wenn man viele Beschwerden hat. Aktuell kann man eine Diagnose von Krebs haben, auch wenn man ohne Beschwerden ist, zum Beispiel für Prostatakrebs. So, man sieht, dass es gibt viel mehr Diagnosen von Prostatakrebs, aber dass die Mortalität bleibt ähnlich.
Gilt denn nicht gerade beim Krebs, je früher man sieht, desto besser, desto größer sind die Heilungschancen eigentlich?
Manchmal ist das für einige Krebse ist korrekt, zum Beispiel Darmkrebs. Sie können ab 50 Jahre alt können Sie jedes Jahr zum Hausarzt gehen und dann können Sie eine Untersuchung Blut im Stuhl, und da hat man Studien, die zeigen, dass man kann damit die Prognose verbessern, wenn man das früh erkennt. Aber für viele andere Krebse, zum Beispiel Prostata, wahrscheinlich auch Schilddrüse, Nierenkrebs, hat man nicht solche Daten, oder man hat auch Daten, die zeigen, dass man kann nicht mit einer Früherkennung die Prognose verbessern. So, man kriegt eine Diagnose von Krebs, ohne dass man die Prognose von dem Patienten verbessern kann.
Wir werden später noch auf das Thema Krebs sicherlich zurückkommen. Können Sie noch schnell einige weitere Beispiele geben, vielleicht aus anderen Bereichen in der Medizin?
Ja, die kardiovaskulären Risikofaktoren wie Cholesterin, Diabetes, Blutdruck, die Grenzwerte für diese Diagnose sind ungefähr jedes Jahr niedriger. Es gibt jetzt vielleicht neue Daten darüber, aber in den 10 letzten Jahren hat man immer tiefere Grenzwerte benutzt und da hat man viel mehr solche Diagnosen gestellt. Und das macht mehr Leute, die krank sind oder möglicherweise krank sind, aber sie haben nur Risikofaktoren. Und ob man immer diese Risikofaktoren behandeln sollte, das ist eine offene Frage für viele Werte.
Klaus Eichler, der Patient, der profitiert also nicht von diesem Übermaß an Diagnosen. Wir werden später noch darüber reden, wo genau da die Schäden sind. Sie als Gesundheitsökonome, können Sie uns die Frage beantworten, wer denn profitiert von diesen Diagnosewahn?
Ja, ich glaube, ganz am Anfang muss man mal sagen, dass viele dieser Diagnosen, die gestellt werden, die werden nicht in böser Absicht gestellt, sondern es ist durchaus eine gute Intention dahinter. Also es sind keine üblen Profiteure, sage ich mal, die im Gesundheitswesen direkt mit den Patienten arbeiten. Aber oft ist es die Datenlage unklar oder die Leute machen sich zu wenig Gedanken. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wenn auf ein Labeling, eine Diagnose, vielleicht eine sogenannte Diagnose, eine Behandlung folgt, dann wird da natürlich auch im Gesundheitswesen dann Geld ausgegeben. Das kann Personenzeit sein, es können auch Medikamente sein. Und das Beispiel, was Sie gebracht haben mit der Hypercholesterinämie, ist ein Beispiel, was man hier, glaube ich, gut bringen kann. Wenn jemand zu hohe Blutfettwerte hat, zu hohes Cholesterin hat und dann der Reflex folgt, oh, ich bin wahnsinnig gefährdet, vielleicht einen Herzinfarkt zu kriegen. Man weiß, dass viele Leute behandelt werden, zum Beispiel mit Medikamenten auf diese erhöhten Cholesterinwerte, obwohl es sinnvollere andere Interventionen gäbe, zum Beispiel Rauchstoppberatung oder körperliche Aktivität. Und diese Personen haben oft gar kein erhöhtes Risiko, also kein substanziell erhöhtes Risiko. Man kann das mit Risikorechnern berechnen. Und da ist es natürlich so, dass dann diejenigen, die die Medikamente herstellen, natürlich auch ein Interesse haben, dass sich vielleicht da wenig bewegt, wenig Änderung eintritt zum Zustand jetzt. Und da gibt es natürlich schon Anreize auch von denjenigen Parteien im Gesundheitswesen, die Geld damit verdienen.
möglichst wenig schaden. Das ist ja einer der ersten Grundsätze der Medizin. Man soll dem Patienten nicht schaden. Niklaus Rodondi, wir wollen jetzt mal über diesen Schaden sprechen, der durch Überdiagnostik, also durch unnütze Diagnosen, entstehen beim Patienten. Sie haben schon das Beispiel erwähnt, Prostatakrebs. Wie sieht das konkret aus für einen Mann, der über 50 ist, der so ein Prostatakrebs-Screening macht, also der PSA-Wert wird da gemessen im Blut und er hat einen auffälligen Befund. Was blüht ihm da so und wo ist der Schaden, wenn er eigentlich überdiagnostiziert ist dabei?
Ja, das Problem für Prostatakrebs ist, der Test, so PSA, der Marker für Prostatakrebs ist nicht sehr spezifisch. So, man kann nicht genau sagen, ob dieser Krebs ist bösartig oder nur leicht bösartig und ob er vielleicht still bleiben wird und keine Konsequenzen für den Mann machen wird. Zum Beispiel weiß man, dass bis 40% von den Patienten, wenn man eine Autopsie macht, so wenn sie tot sind, sie haben einen Prostatakrebs, aber haben nie Probleme davon gehabt.
Also man findet bei Menschen, die an anderen Gründen gestorben sind, einen Prostatakrebs.
Ja, sehr häufig. Und das Problem, wenn man einen Prostatakrebs findet, dann weiß man nicht, ist das bösartig, ist das gefährlich für den Patienten oder nicht. Und die Intervention ist eine Chirurgie und von dieser Chirurgie kann man Schädigung kriegen, zum Beispiel Urininkontinenz oder Impotenz. So, die Patienten können diese Schädigung haben, ohne dass man weiß, ob sie von der Chirurgie profitieren. Und das ist ein großes Problem. Besonders für Prostatakrebs, das größte Problem ist der Test, den man hat, ist nicht so zuverlässig, um die schweren Tumoren zu identifizieren.
Beim PSA-Screening ist es umstritten, wie viel Leben dadurch eigentlich gerettet werden. Jetzt auf der anderen Seite der Waagschale. Beim Mammographie-Screening hat man ein bisschen mehr Daten. Es gab vor etwa einem Jahr so eine Übersichtsarbeit, wo man gesagt hat, für jedes Leben, das man rettet, hat man 3 Frauen, die eigentlich fälschlicherweise die Diagnose Brustkrebs kriegen. Wie wägt man diese 2 Waagschalen miteinander ab? Also ein Leben gerettet, 3 Frauen umsonst behandelt. Und wer entscheidet? Ist das in Ordnung oder geht das überhaupt nicht?
Der Unterschied zwischen beiden, so für Prostatakrebs, man ist gar nicht sicher, ob man kann wirklich die Prognose verbessern, ob jemand davon profitiert oder niemand, oder ob die Personen, die davon profitieren, haben nur eine geringe Verbesserung.
Sie leben vielleicht ein bisschen länger.
Ja, aber die Daten sind ganz unklar. Es gibt 2 Studien. Eine Studie zeigt gar keine Verbesserung der Prognose. Sie leben nicht länger ohne Krebs. Und eine Studie zeigt eine sehr kleine Verbesserung. Für Brustkrebs ist es ein bisschen anders, weil da weiß man, dass mit der Früherkennung man kann auch Frauen darf retten. Aber der Nachteil, dass man findet auch sehr frühzeitig einige Krebs, die vielleicht nicht so bösartig sind und die werden still bleiben. Und das ist schwierig, das gut zu unterscheiden. Jetzt sagt man, dass wenn es sehr klein ist, soll man nicht das Wort Krebs benutzen, aber vielleicht nur eine Läsion oder etwas.
Weil das Wort Krebs so viele Ängste auslöst.
Das macht sehr viel Angst. Und was man genau machen soll mit sehr kleinen Läsionen, ist noch umstritten. Aber ich denke, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen Brustkrebs. Zum Beispiel, es gibt in den USA eine Gruppe, die macht die Empfehlungen, für welche Krebs soll man ein Screening machen soll, abhängig von den Daten. Und für Prostatakrebs ist jetzt die aktuelle Empfehlung, das nicht mehr zu machen. Aber für Brustkrebs, sie sagen, dass die Daten zeigen, dass man kann auch die Mortalität von Brustkrebs reduzieren.
Die Sterblichkeit, weniger Frauen sterben.
So, es ist nicht eine A-Empfehlung, so das ist nicht die besten Daten, weil es gibt auch Nebenwirkungen und auch Diagnose, die man zu viel stellt, aber das ist noch empfohlen.
Klaus Eichler, die Gesundheitskosten in der Schweiz, die wachsen und wachsen und wachsen. Man kann darüber streiten, ob das per se einfach schlecht ist. Wir wollen ja ein gutes Gesundheitssystem. Doch wir wollen irgendwie sparen im Sinne von, wir wollen eine möglichst effiziente Medizin, die möglichst viel Nutzen abwirft für die Patienten am Schluss. Jetzt diese Screenings, die Niklaus Rodondi erwähnt hat, PSA-Screening, Mammographie-Screening für Brustkrebs, die sind ineffizient. Müssen wir die nicht sofort streichen aus unserem System, weil die wahnsinnig teuer sind und wenig bringen?
Man muss in Kauf nehmen, dass bei gewissen Frauen, zum Beispiel beim Mammographie-Screening, eine Überdiagnose stattfindet, aber die haben ja auch eine Wirksamkeit.
Die ist aber klein.
Die ist sehr klein, genau. Und es braucht hier natürlich wirklich eine genaue gesundheitsökonomische Untersuchung, dass man auch weiß, was kostet es zum Beispiel, Frauen in der Schweiz durch Brustkrebs-Screening so zu behandeln, dass ein Todesfall verhindert wird. Ja.
Gibt es diese Zahlen?
Ich habe ein bisschen geschaut. Also aktuelle Zahlen liegen mir jetzt aus dem Schweizer Kontext nicht vor. Wenn man den ganzen Bereich Überdiagnostik anschaut, dann könnte man sich natürlich sagen, ja, man kann versuchen, das irgendwie in Zahlen zu fassen, indem man sagt, ja, was kostet es überhaupt, so und so viele Frauen, die überdiagnostiziert sind, zu behandeln? Oder wie ist es beim Prostatakarzinom? Wie viel Prozent der Patienten werden da unnötig behandelt? Und wenn man weiß, dass eine Behandlung für Mammakarzinom zum Beispiel schnell mal 50.000 Franken kosten kann, dann gibt es dort, glaube ich, schon recht erkleckliche Summen, die also sicher relevant sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch zum Beispiel in der Grundversorgung gibt es Situationen, wo Überdiagnostik stattfindet und unnötige Therapie, zum Beispiel wenn es um die Cholesterinsenkung mit Medikamenten geht, die da und dort nicht angezeigt ist. Und wir wissen in der Schweiz wirklich zu wenig darüber, was in der Alltagsversorgung für Verhältnisse vorliegen und vor allem auch mit welchen Kosten das verbunden ist. Das ist ein Anliegen der
Warum
Versorgung.
Warum weiß man da so wenig? Das ist irgendwie die Basis jeder Gesundheitspolitik.
Am fragmentierten System bei uns, dass unterschiedliche Player im Gesundheitswesen unterschiedliche Daten halten, zum Beispiel. Also die Krankenversicherer haben recht gute Daten über die Kosten, die ausgelöst werden, aber haben relativ wenig Informationen über Diagnosen. Andere haben wieder gute Informationen über Diagnosen, aber auch nur bruchstückhaft in dem Bereich, in dem sie arbeiten. Und es gibt da Initiativen jetzt auch, das in der Schweiz zu verbessern, nach dem Vorbild anderer Länder möglichst anonymisierte Datensätze zu haben, dass man Patienten wirklich entlang ihrer ganzen Behandlungskette, ihres gesamten Behandlungspfads anschauen kann, um zu sehen, was passiert zum Beispiel mit Frauen, die durch Screening Brustkrebs entdeckt bekommen oder Prostatakrebs, was passiert mit denen gesundheitlich, was passiert mit denen auch ökonomisch. Und das sind wichtige Fragen und ich erhoffe mir, dass in den nächsten Jahren da eine Besserung eintritt.
Niklas Rodondi, ich möchte nochmal auf die Patientensicht zurückkommen. Es gab kürzlich eine interessante Studie in einem medizinischen Fachblatt, wo man mal die Frauen befragt hat, was hättet ihr denn lieber? Das ist nochmal das Beispiel Mammographie-Screening. Was hättet ihr lieber, welches Risiko möcht ihr lieber in Kauf nehmen? Dass ihr fälschlicherweise zur Brustkrebspatientin gestempelt werdet und nachher die ganze Therapie durchläuft? Oder dass ihr vielleicht den kleinen Gewinn habt, gerade die eine Frau zu sein, deren Leben eben gerettet wird? Und die Frauen haben eigentlich durchs Band gesagt, wir wollen lieber möglichst viel Behandlung, dafür sicher sein, dass wir auch die maximale Chance gekriegt haben, zu überleben. Ist das nicht naheliegend? Die Patienten wollen möglichst viel des Guten und das Gute ist die Medizin.
Wenn es gibt schon Daten, dass man mit einem Screening das Leben verbessern kann. Man soll mehr über die Nebenwirkungen diskutieren und wie man vielleicht diese Nebenwirkungen reduzieren kann, so ob man alle Frauen behandeln soll oder nicht. Das größte Problem für mich, das ist die meisten Tests, wo man weiß, dass sie nutzlos sind, so sie wirklich nichts bringen. Oder die Tests, es gibt da viele Tests, man hat keine Ahnung, ob sie etwas bringen oder nicht. Und das ist die meisten Tests. Ich denke, das Beispiel für Mammographie bin ich nicht das beste Beispiel für Überdiagnose, weil man hat trotzdem Daten, dass man kann Frauen davon reden. Und von vielen anderen Tests oder Cholesterinbehandlung oder Schilddrüse-Screening hat man gar keine Daten, ob es nützlich ist oder nicht. Und das finde ich ein größeres Problem, so das anzubieten für Patientinnen, wenn man nicht weiß, ob man etwas bringen kann. Oder PSA ist das gleiche Beispiel. Und von Brustkrebs ist noch umstritten, wie viel. Es gibt die letzte Studie zeigt schon eine Reduktion von 20%. Das ist nicht 100%, das betrifft nur einige Frauen.
20% ist immer diese Diskussion. 20% klingt nach sehr viel, die absoluten Zahlen sind dann aber sehr klein.
Ja, sie sind niedriger. Das ist immer so mit Screening. Ja. Man soll sehr viele Patienten untersuchen, um etwas vorzubeugen.
Lassen Sie uns mal über die Gründe sprechen für die Überdiagnostik. Was steckt da alles dahinter? Was treibt eigentlich diesen Diagnosewahn, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Finanzielle Interessen hatten wir schon erwähnt von Klaus Eichler.
Was neu ist jetzt mit der Entwicklung der Technologie, findet man viel mehr Tumore als früher oder viel mehr Läsionen. Ein Beispiel ist die Lungenembolie, also so wenn Sie einen Thrombus in den Lungen haben. Früher hat man nur große Lungenembolie gefunden, jetzt findet man kleine Lungenembolie. Ob diese kleine Lungenembolie eine Therapie brauchen oder nicht, das ist noch umstritten. Und das ist das Gleiche für Tumore, findet man viel mehr als vorher. Und es ist so, dass auch die kleinen Tumore sind weniger bösartig als die großen Tumore. So, das ist ein Problem, man findet viel mehr Diagnosen als vorher.
Also sollte ich als Patientin ein bisschen vorsichtig sein, wenn mir der Arzt rät, wir machen sicherheitshalber mal ein CT und schauen mal, was da ist.
Ja, ich denke, das ist eine wichtige Information für die Patienten. Das ist so, wenn sie haben ein paar Schmerzen und der Arzt, um vorsichtig zu sein, sagt, dann macht man eine Bildgebung, damit man ist sicher, es gibt nicht. Das ist gefährlich, weil da können Sie mit diesem CT nicht die Ursache für die Bauchschmerzen finden, aber viele andere Läsionen. Man sagt das Incidentalom, so kleine Läsionen.
Das ist ein Zufallsbefund.
Zufallsbefund in den Nebennieren, in den Nieren, in der Leber. Und da, wenn man eine Läsion findet, soll man für die Sicherheit von den Patienten zusätzliche Untersuchungen machen. Und vielleicht hätten viele dieser Patienten nie von diesem Problem gehört, wenn sie nicht eine Bildgebung gehabt hätten. So, das ist gefährlich. Es gibt eine große Zunahme von den Bildgebungen in der Schweiz und in allen Ländern. Das führt zu viel Überdiagnosen.
Zu unnötigen Diagnosen eigentlich.
Ja. Darf ich da gerade vielleicht auch noch was dazu sagen? Weil eine Idee, die mir auch noch gekommen ist, dass natürlich in dieser Situation, wo ein Arzt, eine Ärztin eine Untersuchung oder ein Screening empfiehlt, es natürlich enorm wichtig ist, dass die Information hinsichtlich des Nutzens von den Patienten auch verstanden wird. Und es gibt genügend Literatur dazu, wo man weiß, dass Risikoinformationen, zum Beispiel 20% weniger, dass das von den Frauen oft anders erlebt wird.
Also von den Frauen, wenn es um Mammographie geht, nicht generell von den Frauen.
Genau, sehr gute Korrektur, wenn es um Mammographie geht. Und da ist auch das Anbieten der Information enorm wichtig, ob man zum Beispiel in natürlichen Zahlen das Ganze zeigt oder in Prozentwerten. Und da hat sich auch bei einigen Informationsmedien hinsichtlich des Brustkrebs-Screenings einiges gebessert. Ja. Zum Beispiel im Kanton Thurgau, das Informationsblatt, dort wird wirklich mit natürlichen Zahlen gearbeitet, sodass man auf dem Blatt das wirklich auch besser abschätzen kann.
Das natürliche Zahlen, das heißt, so und so viele Frauen profitieren, so und so viele profitieren nicht.
Genau, es ist ein Diagramm, wo man 1000 Frauen aufgetragen sieht, in unterschiedlichen Farben. Man sieht, wie viele Frauen beim Brustkrebs-Screening primär einen Befund haben und bei wie vielen Frauen ein Leben gerettet wird. Und das kann man viel besser visualisieren. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, damit man diejenigen, um die es geht, bei der ganzen Sache auch mit ins Boot holen kann und dass die auch eine informierte Entscheidung treffen können. Ich weiß, das ist oft nicht einfach, aber zumindest in der Richtung gibt's gute Möglichkeiten, denke ich.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt eine sehr interessante Studie darüber, das ist vor 10 Jahren, aber das war über Prostatakrebs. Dann war noch umstritten, ob Screening von Prostatakrebs nützlich war oder nicht. Und in einer Studie, sie haben die Patienten, war 2 Möglichkeiten. Entweder man macht einen Vorschlag, möchten sie ein Screening von Prostatakrebs, man macht eine Messung im Blut. Da hatten die Patienten 90% möchten ein Screening für Prostatakrebs. In dieser gleichen Studie, eine andere Gruppe hat die ganze Information über Prostatakrebs-Screening gekriegt, auch mit den möglichen Nebenwirkungen, wie viele Patienten können davon gerettet werden. Und da möchten nur 50% von den Patienten ein Screening kriegen. So, wenn sie kriegen die ganze Information, auch die möglichen Nebenwirkungen oder Schädigungen, da gibt es viel weniger Patienten, die ein Screening möchten. Und ich denke, das ist sehr wichtig in der Diskussion mit den Patienten.
Also eine gute Aufklärung der Patienten, die kostet natürlich Zeit.
Ja.
Kann nicht mehr so vielleicht einfach abgerechnet werden in heutigen Zeiten, wo Reden nicht mehr als wahnsinnig nützlicher Teil der Therapie gilt.
Ja.
Aber das wäre jetzt ein Teil einer Lösung quasi. Wenn man sagt, wir wollen weniger Überdiagnosen, dann muss man dem Patienten reinen Wein einschenken und sagen, wir machen ein CT, aber vielleicht finde ich dabei auch etwas, was wir besser nicht gefunden hätten. weil es Ihnen und mir nichts bringt, wenn wir dann die ganze Maschinerie der Therapie auch in Gang setzen. Ich möchte noch weiter über die Lösungen nachdenken. Klaus Eichler, zu viele Diagnosen ist ja nicht ein Schweizer Problem, das ist ein Problem der modernen Medizin. Gibt es Vorbilder, andere Länder, die das am besten machen, wo man sich irgendwie ein bisschen danach ausrichten kann, wo man sich Sachen abschauen kann, wenn man jetzt weniger unnötige Diagnosen möchte?
Naja, es gibt in den letzten ein, zwei Jahren Initiativen, auch von Fachgesellschaften, die sich darum kümmern, dieses Thema Überdiagnosen wirklich strukturell aufzuarbeiten, Empfehlungen abzugeben. Und da ist jetzt gerade in den USA ein Kongress gewesen, gibt es eine Initiative Choosing Wisely. Dort werden von Experten dann Empfehlungen abgegeben. Und das, denke ich, ist mal ein erster Schritt, um überhaupt die Bedeutung dieses Problems nochmal ins Bewusstsein zu rufen.
Also Choosing Wisely, wähle weise aus, eine Liste mit Dingen, die man nicht machen sollte, von Experten
abgesehen. Eine Liste von verschiedenen Fachgesellschaften herausgegeben für verschiedene Untersuchungen, bei denen man sich überlegen muss, aha, bringt das wirklich einen Informationsgehalt oder nicht? Und ich denke, man muss da auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Das eine sind sicherlich die Health Professionals, dass man dort Bewusstsein schafft. Dann natürlich auch, dass man in der Öffentlichkeit das Thema auch publik macht, dass es eben nicht immer gilt, mehr ist besser, ja, um dann dort, wo die Entscheidungen wirklich stattfinden, in der Beratungssituation mit dem Patienten oder wenn es um Screening-Programme geht im Bereich der Gesundheitspolitik, dass man dort auf guten Daten basierend vernünftig Entscheidungen treffen kann. Weil eins darf man ja natürlich nicht vergessen. Wir unterhalten uns jetzt über Überdiagnostik und dann fällt schnell mal das Wort Screening. Es gibt ja sehr wohl nützliche Screenings. Herr Rotondi hat es ja schon erwähnt und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, dass zum Beispiel ein Screening auf Darmkrebs etwas ist, was wirklich Nutzen stiftet und wo auch die Kosten in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Und das ist mir noch ein wichtiger Punkt, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann sagt, Screening ist hochverdächtig und dann plötzlich brechen einem die Patienten weg bei anderen Screening-Maßnahmen, die per se sinnvoll sind.
Es gibt ja auf diesen Listen Dinge, die sehr verbreitet sind, auch bei uns zum Beispiel ein Belastungs-EKG bei einem gesunden Menschen. Warum streichen wir die nicht einfach aus der Grundversicherung, aus dem Leistungskatalog, Klaus Eichler?
Ja, das wäre eine Möglichkeit, sowas zu machen. Die Frage ist immer, wie die Indikation ist für ein Belastungs-EKG zum Beispiel. Also wenn es um die Situation geht, dass jemand, der keinerlei Beschwerden hat, kommt und sagt, ich mache mir Sorgen um mein Herz und möchte gern Belastungs-EKG haben, vielleicht habe ich da irgendwas, dann wäre es am Gespräch mit dem Patienten zu informieren, ob das Sinn macht oder nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man, wenn man Sachen aus dem Leistungskatalog streicht, dann muss man genau sagen, für welche Indikation. Aber es findet sich natürlich auch schnell die Möglichkeit, wenn ein Arzt oder ein Patient überzeugt sind, dass das für sie gut ist, zu sagen, ja, ich habe hier irgendwelche Beschwerden im Brustkorbbereich und dann läuft es quasi schon als Diagnostik.
Weil dann bastelt man ein bisschen an der Indikation rum, der Patient ist dann sicher und der Arzt hat wieder ein bisschen mehr Geld verdient.
Das wäre ein Ausweichverhalten, ja.
Niklas Rodondi, Klaus Eichler hat das erwähnt, in den USA gibt es so Listen, Choosing Wisely ist eine Initiative, wo Fachgesellschaften Diagnosetests zum Beispiel auflisten, wo sie sagen, die machen wir dann und dann nicht, die sollte man nicht machen, das bringt einfach nichts. Bei uns, wie weit sind wir da?
So, in der Schweiz, mit der Schweizerischen Gesellschaft für allgemeine Innere Medizin entwickelt man eine Liste auch von diesen Tests. Das Ziel ist, 5 bis 10 Tests zu wählen, die wirklich sehr häufig benutzt werden in der Schweiz, aber die nichts bringen. So, die Liste, arbeiten wir das noch am Wochenende, dieses Wochenende mit den Kollegen, so, welchen Test man wählen wird.
Jetzt gerade dran, diese Liste zu machen.
So, man hat die Tests, die Empfehlungen aus den USA geschaut und auch die Listen aus England. Viele Tests, die dort empfohlen werden, nicht zu machen, sind sehr wenig benutzt in der Schweiz. So, man soll eine spezifische Liste für die Schweiz und das ist, denke ich, ganz wichtig für die Fortbildung, damit man kann auch mit klaren Empfehlungen für die Hausärzte kommen oder auch für die Patienten. Das Ziel ist, eine erste Liste zu machen, eine kleine Liste, weil für die Kommunikation ist wahrscheinlich besser, mit einer kleinen Liste zu kommen. Aber wenn es vorwärts geht, sollen wir das weiterentwickeln. Und das ist wichtig, ich denke, eine solche Liste zu machen, weil es gibt viele Tests, die man zu viel benutzt.
Ist das eine schwierige Diskussion? Kann man sich leicht einigen auf diese Tests, die man gerne auf der Negativliste hätte, oder gibt es da Streit?
Ja, ich denke, in einer Fachgesellschaft, so wenn wir nur Leute mit Hausärzten und Leute aus der allgemeinen inneren Medizin, da ist nicht so umstritten, was nicht nützlich ist. Was wird schwierig sein, dass wir die Diskussionen mit den Spezialisten, weil es gibt Leute, die diese Tests täglich machen und da werden wahrscheinlich die Diskussionen schwieriger. Ja.
Diese Liste wird auch öffentlich sein, das heißt auch Patienten können die Liste einsehen und dann ihren Arzt fragen, warum machen sie Test X mit mir, der steht doch auf der schwarzen Liste.
Ja. Ich denke, zuerst wird man diese Liste den Kollegen mitteilen und diskutieren, aber nachher ist das Ziel auch, das öffentlich zu machen. Wie genau sollen wir doch noch das diskutieren?
Wir kommen zum Schluss. Ich möchte Sie beide fragen, was Ihre Ratschläge sind oder Ihr wichtigster Ratschlag für Patienten. Wie kann ich mich als Patientin, als Patient oder noch gesunder, der nicht Patient werden möchte, wie kann ich mich schützen vor einer unnötigen Diagnose, Klaus Eichler?
Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt ist schon mal, dass man nicht einen blinden Glauben darin hat, dass man denkt, je mehr bei mir getestet wird, umso mehr Nutzen habe ich auch davon. Und sich vorher zu informieren aus verschiedenen Quellen muss nicht unbedingt dazu führen, dass man wirklich besser informiert ist, weil im Internet säuft man manchmal wirklich ab vor Informationen. Aber wenn man die Grundprobleme der Situation kennt, denke ich, dass ein gutes Gespräch mit einem in Kommunikation geschulten Arzt, geschulten Ärztin eine wichtige Grundlage ist, um dort Informationen zu bekommen, ob die Tests sinnvoll sind oder nicht. Das,
also
denke ich, ist ein
nachfragen.
Wichtiger Punkt. Nachfragen und auch vorinformiert hingehen, damit man auch die richtigen Fragen stellen kann, aktiv selber stellen kann.
Niklas Rodondi, Sie sind täglich Patienten gegenüber. Haben Sie einen Ratschlag, wie quasi Ihre Patienten oder andere Patienten sich schützen können vor unnötigen Diagnosen?
Es gibt viele Tests, die aktuell in der Medizin möglich sind. Täglich gibt es neue Tests, die kommen. Aber das ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Tests wirklich die Gesundheit der Patienten verbessern. Und das soll man gut mitteilen, zum Beispiel in unserer Klinik. Man versucht, ein evidenzbasiertes Screening zu machen, so nur die Tests zu benutzen, die wirklich die Gesundheit der Patienten verbessern und nicht alle Tests.
Und also das auf ist, Studien abgestützt. Das
ja,
heißt, soll ich meinen Hausarzt ja, auch fragen, gibt es Studien für diesen Test, dass er
ja,
wirklich etwas bringt?
Ich denke, das ist eine gute Frage und das führt zu einer Diskussion mit dem Hausarzt und die meisten kennen die aktuelle Situation für diesen Test, ob es wirklich klar ist, ob es etwas bringt oder nicht. Und leider für die meisten, das ist noch ein großes Problem für die Hausärzte und für die Patienten. Für die meisten Tests weiß man nicht genau, ob es etwas bringt. Und da braucht man mehr Studien, so patientorientierte Forschung, damit man kann wissen, was genau diese Tests bringen.
Nicht jeder, der eine Diagnose erhält, ist wirklich krank. Sie hörten einen Kontext zum Thema Überdiagnostik in der Medizin. Es diskutierten Niklas Rodondi vom Inselspital in Bern und Klaus Eichler, Mediziner und Gesundheitsökonom an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mein Name ist Odette Frey.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.